Wir werden heute über den Jakobusbrief weiter nachdenken. Das Thema lautet, wie man Bedrängnisse und Versuchungen geduldig begegnet. Ich denke, dass ich heute keinen daran erinnern muss, dass es in dieser Welt Bedrängnisse gibt. Schauen wir mal hinaus und wir werden feststellen, dass es Anfeindungen gibt, es gibt Bedrängnisse, Menschen werden verfolgt, Menschen werden getötet, Christen werden verfolgt, Missionare gehen in die Welt hinaus und sie werden bedrängt, sie erleiden Verfolgung. Woran uns Jakobus aber erinnern möchte, ist, dass wir trotz Bedrängnis, trotz Anfeindung und dass wir trotz Verfolgung immer noch geduldig bleiben. Jakobus 5. Kapitel ab Vers 7 bis 11. Ich werde erst einmal nur den ersten Vers oder die erste Hälfte des Verses lesen. So wartet nun geduldig, ihr Brüder. Ich möchte uns noch einmal erinnern, offensichtlich ist, dass Jakobus den Brief an Gemeinden schreibt, an Christen, die damals in der Zerstreuung lebten, in der Verfolgung. Wir wissen, dass sie die 12 Stämme Israels repräsentierten, dort als Verfolgte. Wo genau diese Gemeinden sich befunden haben, wissen wir nicht. Es gibt keine Ortsangaben. Wir wissen nicht, wo diese Gemeinden, in welchen Städten sie waren. Aber was wir wissen und was wir aus diesem Brief entnehmen können, dass sie verfolgt wurden, dass sie bedrängt wurden, dass sie Anfeindungen erlebt haben. Und es ist ein Wesensmerkmal, also wenn wir die Schrift betrachten, das Neue Testament, dann werden wir feststellen, dass es ein Wesensmerkmal ist, dass Christen zu aller Zeit verfolgt und bedrängt werden. Jesus sagte zu seinen Jüngern Johannes 15, Vers 20 und weiter, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Und in Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Das sagte Jesus seinen Jüngern immer wieder, um ihnen deutlich zu machen, dass eine radikale Nachfolge Jesu immer Verfolgung mit sich führen wird. Von Paulus lesen wir in der Apostelgeschichte 14, 22. Er spricht von sich und seinen Mitarbeitern. Und wir sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Die Bedrängnisse sind hier nicht notwendig, um in das Reich Gottes einzugehen. Das wird oft falsch interpretiert. Aber sie sind das Resultat der Nachfolge Christi. Paulus schreibt an Timotheus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das eine hängt von dem anderen ab. Im Neuen Testament ist die Verfolgung ein immer wiederkehrendes Thema. So auch im Jakobusbrief, im ersten Vers des 5. Kapitels, da fordert Jakobus die Reichen auf. Also ich springe noch einmal kurz zurück, damit wir den Zusammenhang herstellen können. Peter hat uns eine Predigt darüber gehalten. Und da geht es darum, Jakobus fordert die Reichen auf, über ihr Elend zu weinen und zu heulen, das über sie kommen wird. Und im 6. Vers des 5. Kapitels sagt er uns, warum. Er klagt sie an und sagt, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Und jetzt kommt das Interessante. Er hat euch nicht widerstanden. Also die Reichen haben die Gläubigen unterdrückt, sie haben sie sogar getötet. Also sie haben es so weit mit ihnen getrieben, dass einige von ihnen getötet wurden. Wie viel wissen wir nicht, aber Fakt ist, dass es geschehen ist. Und die armen Gerechten haben sich nicht gerecht, sie haben sich nicht gewehrt. Sie haben nicht gekämpft. Sie haben keine Waffen in die Hand genommen. Sie haben es über sich ergehen lassen. Und wir können daraus schließen, sie haben das Leid, so wie Jakobus hier nochmal aufruft, geduldig ertragen. Dieser Vers ist sehr wichtig, weil er uns sagt, wie sich Gläubige zu allen Zeiten verhalten sollen. Ein Nachfolger Jesu rächt sich nicht. Ein Nachfolger Jesu schlägt nicht zurück. Ein Nachfolger Jesu kämpft nicht. Und deshalb kann das heute für uns ein Test sein, dass wir uns überprüfen und uns die Frage stellen, wie verhält es sich bei mir? Wenn du voller Zorn und Hass bist, dann kann es gut sein. Und es ist sehr gut möglich, dass du kein Christ bist. Wir werden später noch zu sprechen kommen, warum das so sein kann. Petrus schreibt in seinem ersten Brief im 3. Kapitel, Vers 16 bis 17, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Wenn du in der Schule oder auf der Arbeit oder mit deinen Nachbarn bist, ich weiß von einigen Geschwistern, dass es mit Nachbarn nicht immer einfach ist. Wir haben Gott sei Dank das Problem nicht. Aber es kann gut möglich sein. Nun, was verlangt die Bibel von uns? Was sagt Jakobus? Seid desto trotz geduldig. Christen rebellieren nicht. Und dann geht der Vers weiter. Du verlästerst den Namen Christi und rebellierst. Das ist der Inhalt dieses Verses. Also das heißt, wenn ich aber mit meinen Arbeitskollegen, Schulkameraden, wenn ich mit den Nachbarn anfange, einen Streit, ihn fortsetze, mich räche, auf irgendeine Art und Weise ihnen das zurückzahlen möchte, was sie mir angetan haben, dann gibt es drei Punkte. Erstens, du verlässerst den Namen Christi, das hat uns der Vers gerade gesagt. Zweitens, du rebellierst gegen Gott. Und drittens, du bekommst ein schlechtes Gewissen. Es ist überhaupt nicht einfach, in solchen Situationen geduldig zu sein. Aber als Gläubige müssen wir so handeln, wie Jesus gehandelt hat, wenn wir in seinen Fußstapfen gehen wollen. Paulus schreibt an die Philipper, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Das heißt, Jesus akzeptierte das Leiden. Warum? Weil er seinem Vater gehorsam sein wollte. Wir lesen in der Schrift immer wieder ein Hinweis darauf, um dem Vater gehorsam zu sein. In den Versen 7 bis 11, und das ist der Text, den wir auch heute betrachten, wendet sich Jakobus an die bedrängten Gläubigen und er gibt ihnen eine Unterweisung. Dieser ganze Abschnitt handelt von einem Thema, geduldig zu sein in Bedrängnis, Verfolgung oder Anfeindung. Lass uns diesen Abschnitt gemeinsam lesen. Ich habe heute keine PowerPoint vorbereitet, deswegen schlagt bitte eure Bibeln auf. Wir werden diesen Text gemeinsam lesen. Jakobus Kapitel 5, ab Vers 7 bis einschließlich 11. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Die Elberfelder formuliert den Anfang dieses Abschnitts etwas genauer und direkter. Hier sagt Jakobus, habt nun Geduld, Brüder. Lasst uns kurz auf das Wort Geduld schauen. Griechischkenner sagen, dass das Wort Geduld in diesem Zusammenhang sich auf das Standhalten bei Unrecht in Bezug auf Personen handelt. Also Unrecht oder Geduld kann in zweierlei verstanden werden. Einmal, dass wir geduldig sind in Umständen, also Dinge, die passieren, die wir nicht beeinflussen können. Wir müssen sie einfach so hinnehmen. Stellen wir uns vor, es stirbt ein Familienangehöriger oder ich verliere den Arbeitsplatz, was auch immer. Aber hier in diesem Kontext geht es um Geduld, die sich auf Personen bezieht. Vielleicht fallen dir aus deinem Leben Situationen ein, wo du ungerecht behandelt wurdest oder wo Menschen dir etwas angetan haben und du hast gesagt, das ist nicht fair, das ist ungerecht. Also warum tut er mir das an? Ich kann mich an einige Situationen erinnern, wo ich so gedacht habe. Ich muss zum Beispiel häufig an, meist sind es Frauen, denken, die ungläubige Ehemänner haben, die aufgrund ihres Glaubens abgelehnt werden, die sogar vielleicht misshandelt werden. Vielleicht kennst du auch solche Leute. Und für solche Gläubige ist es besonders schwer, in diesen Situationen standhaft zu bleiben. Aber das Wort Geduld hat im Griechischen noch eine weitere Bedeutung. Geduld kann auch heißen, wenn man das wortwörtlich übersetzt, lange Geduld haben. Also lange Zeit ausharren. Das heißt, der Gläubige ist fähig, wenn ihm Unrechtes geschieht, ohne Groll und Bitterkeit lange Zeit auszuharren. Wie ist das möglich? Habt ihr mal Bücher gelesen über Missionare, über verfolgte Christen? Es gibt da einige Bücher, die davon berichten, über Menschen, Biografien, die schreiben von Verfolgungszeiten, wie sie Verfolgung erdulden mussten oder erlitten haben, die in dieser Zeit viel Schweres erlebt haben. Und ich weiß nicht, aber mir geht es so, wenn ich solche Bücher lese, habe ich mich immer gefragt, könnte ich das auch? Also könnte ich auch so standhaft bleiben wie der oder die? Mir fällt spontan das Buch ein von Corrie ten Boom. Da frage ich mich, könnte ich das auch? Das so zu ertragen und immer noch geduldig zu sein und dann über so einen langen Zeitraum. Jakobus richtet sich hier an Gläubige und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Es ist ein Test des lebendigen Glaubens. Also er richtet sich nicht hier an Ungläubige. Er sagt nicht zu ihnen, ihr müsst geduldig sein, sondern er richtet sich hier an Gläubige. Das lässt uns schlussfolgern, geduldig sein über langen Zeitraum, ausharren um des Namens Christi willen, können nur Gläubige. Aber es kann auch Christen geben, die sich Gläubige nennen, aber ihre Herzen sind trotzdem voll Groll, voll Zorn. Hier werden die Gläubigen ermutigt, geduldig zu sein und lange auszuhalten. Dies ist ein sehr praktischer Abschnitt. Ich hoffe, dass wir heute vom Geist Gottes durch diesen Text, durch diese einzelnen Wegweiser geführt werden und dass wir lernen, trotz Bedrängnis durch Menschen geduldig und langmütig zu sein. Dieser Abschnitt beginnt mit einer klaren Aufforderung. So wartet nun geduldig bis zur Wiederkunft des Herrn. Das ist der Vers, den wir heute hier als Leitfaden haben. Und die Frage, die ich dir einfach stellen möchte, ist, wartest du auf das Kommen des Herrn? Das ist eine interessante Frage. Und sie ist ehrlich gesagt, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, nicht immer angenehm. Es gibt so zwei Kategorien von Menschen oder Gruppen in der Christenheit. Es gibt die eine Seite, die sehr auf das Kommen des Herrn warten. Und es gibt die andere Seite, die das Kommen des Herrn am liebsten verschieben würden. Also sie wollen noch nicht mal ein Datum wissen, sie würden es am liebsten noch weiter verschieben. Warum erwarten wir nicht, oder was könnte der Grund sein, warum wir Christus oft nicht erwarten? Die Antwort ist ganz einfach. Schauen wir in die westliche Welt, in die Kultur, in wo wir leben, und du wirst kaum einen finden, der von Herzen auf das Kommen des Herrn wartet. Dann gehst du aber in andere Länder, wo Menschen bedrängt und verfolgt werden. Du kannst eine These erstellen. Du kannst sagen, da wo Menschen verfolgt werden, ist das Warten auf das Kommen des Herrn viel höher als da, wo Menschen nicht verfolgt werden. Ich behaupte, wenn wir beten, danke, dass es uns so gut geht und die anderen verfolgt werden, ist eigentlich nicht biblisch. Es ist kein biblischer Gedanke. Warum? Weil wirklich gut geht es dann, wenn wir bedrängt werden und wir nah beim Herrn sein werden. Wir werden auf diesen Gedanken gleich noch mehr eingehen. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich sagen möchte. Diese Beobachtung ist allgemein bekannt, dass Menschen da, wo sie von äußeren, also wiederum Menschen verfolgt werden, Ländern bedrängt werden, wo sie eingesperrt werden, dass sie da dem Herrn viel, viel näher sind. Jakobus erwähnt dreimal die Wiederkunft des Herrn. Und im Vers 7 sagt er, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Im Vers 8 sagt er, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und im Vers 9 sagt er, siehe, der Richter steht vor der Tür. Also er möchte uns ganz klar darauf hinweisen, der Herr wird wiederkommen. Die Schrift sagt uns, dass die Gemeinde, also wenn wir das Neue Testament betrachten, dass die Gemeinde in der Hoffnung auf das zweite Kommen Jesu lebt. Klar ist, wir werden nicht immer hier bleiben. Jesus wird wiederkommen, um die zu sich zu nehmen. Und so sagt die Schrift, die auf ihn warten. Der Hebräerschreiber sagt, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal wiederkommen, also er wird wieder erscheinen, für die, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Lass uns kurz darauf eingehen, was es bedeutet zu warten. Wann bist du bereit zu warten? Also ich glaube, dass du dann bereit bist, auf etwas zu warten, wenn es sich für dich lohnt. Ich stehe fast jeden Tag am Bahnhof und ich warte auf einen Zug. Eigentlich könnte ich so sagen, ich verbringe mein Leben in vollen Zügen, wenn ihr das doppeldeutig versteht, weil ich sehr häufig mit dem Zug fahre, fast jeden Tag. Aber was ich beobachte ist, wenn ich am Bahnhof stehe, viele Menschen um mich herum, gemeinsam warten wir und jeder wartet auf den richtigen Zug für ihn. Es ist egal, was wir dabei machen. Der eine liest, der andere isst irgendwas, einige unterhalten sich, einige dösen vor sich hin, sitzen oder beobachten irgendwas. Ist auch eine spannende Tätigkeit, Menschen zu beobachten, da kann man sehr viel lernen. Aber meine Hoffnung ist in dem Moment, dass der Zug kommt, den ich brauche, um nach Hause zu kommen. Wenn der Zug gekommen ist und ich einsteige, dann ist diese Hoffnung erfüllt. Und meine nächste Hoffnung ist, dass ich gut nach Hause ankomme und dass der Zug nicht stehen bleibt. Das ist auch schon häufig passiert. Ne? Also wenn dann irgendein Baum umgefallen ist, gerade im Winter, oder irgendetwas vor die Gleise gelegt wird. Aber meine Hoffnung erfüllt sich erst dann, wenn ich zu Hause angekommen bin. Ich weiß, hier bin ich angekommen. Wenn du noch einmal auf Vers 7 schaust, dann siehst du, dass Jakobus das geduldige Warten auf die Wiederkunft des Herrn lenkt. Und was möchte er damit sagen? Ohne ein klares Ziel vor Augen lohnt das Warten sich nicht. Keiner würde einfach so am Bahnhof stehen. Und wenn du ihn fragen würdest, was machst du hier? Na, ich stehe einfach so hier. Jeder würde sagen, ich warte auf meinen Zug. Das ist klar. Das heißt, wenn du wartest, brauchst du ein Ziel. Und ich frage dich, worauf wartest du? Verstehen wir? Christsein macht nur dann Sinn, wenn du auf den Zug wartest, der dich abholt. Mit anderen Worten, Christsein hat nur dann einen Sinn, wenn du auf das Wiederkommen Jesu wartest. Wir haben das heute schon gehört. Es gab viele Versuche, auszurechnen, wann der Herr wiederkommen wird. Wir wissen, dass alle Versuche sich nicht erfüllt haben. Alle Berechnungen haben nicht gestimmt. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Berechnung gemacht wurde oder wann der Herr kommen sollte. Spielt auch keine Rolle. Aber Jakobus, er versucht auch nicht, uns irgendwie einen Hinweis zu geben, dass in diesem Zeitraum oder da und da der Herr kommen wird. Das tut er nicht. Er sagt uns einfach nur, dass der Herr kommen wird. Und beim ersten Mal kann es sein, so scheint es, dass der Herr irgendwann mal kommen wird. Im Vers 8 sagt er, der Herr ist nahe. Da soll es ein Hinweis sein, der Herr kann auch bald kommen. Also so oder so wird der Herr kommen. Wann spielt keine Rolle. Entscheidend ist, wie du dazu stehst. Das ist eine Spannung, in der wir Christen immer wieder leben. Nicht zu wissen, dass der Herr bald kommen kann oder es kann auch länger dauern. Menschen haben sich zu allen Zeiten gefragt, wann wird der Herr kommen? Und es sind schon über 2000 oder 2000 Jahre vergangen. Und der Herr ist nicht gekommen. Aber das, worauf der Text abzielt, ist, wenn Jakobus sagt, sei geduldig, bis der Herr wiederkommt, dass wir zu jeder Zeit und immer auf das Kommen des Herrn warten. Ich möchte mal kurz über die Wiederkunft sprechen. Im Neuen Testament kommt das Wort sehr häufig vor, Wiederkunft oder auch Kommen des Herrn. Und immer dann, wenn es um die Wiederkunft Christi geht, wird dieses Wort genutzt. Aber im Urtext gibt es noch einen tieferen Sinn, also etwas, was uns noch einen deutlicheren Hinweis darauf geben möchte, was es heißt, wenn der Herr wiederkommen wird oder was das zweite Kommen des Herrn bedeutet. Die Idee dahinter ist Ankunft zu einem offiziellen Besuch. Also das heißt, er wird nicht einfach nur vorbeischauen oder vorbeikommen. Wir hören oft am Telefon, jemand sagt, ja, ich komme mal ganz kurz vorbei. Ich gebe dir etwas ab oder ich hole etwas ab. Das ist so mal eben vorbeikommen. Oder ein Zug, der vorbeifährt, der kommt mal eben vorbei. Aber Wiederkunft des Herrn bedeutet viel mehr. Der Herr kündigt seine Präsenz an. Er möchte gegenwärtig sein. Das heißt, er möchte sich mit seiner Gegenwart, möchte er uns beschenken. Das heißt, Ankunft des Herrn. Es gibt auf der Erde nichts für einen Christen, was die Ankunft des Herrn ersetzen könnte. Also es gibt nichts, was die Gegenwart Christi ersetzen könnte. Es ist egal, wie viel du hast, wie viel du besitzt. Oder es kann auch sein, es gibt Menschen, die nicht viel auf Besitz legen, sondern mehr auf Bildung. Es ist egal, wie gebildet du bist. Es ist völlig egal, wie viel Einfluss du hast auf deine Mitmenschen. All das wird ein Christenleben nicht bereichern. Im Verhältnis zur Gegenwart Christi selbst. Und ich möchte uns 5 praktische Anwendungen geben zu diesem Thema, wie wir in Bedrängnisse, wie wir in Anfeindungen, Anfechtungen geduldig auf die Wiederkunft des Herrn warten können. Erstens, die erste Anwendung, sei geduldig. So ruft Jakobus uns immer wieder auf. Und wenn wir nochmal in den Text schauen, dann sehen wir, dass Jakobus uns auf eine Illustration aufmerksam macht. Wer hat die Illustration entdeckt? Ich lese sie vor. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Ich weiß, es wird immer sehr, sehr viel spekuliert über solche bildliche Sprache. Auch wenn wir die Gleichnis nehmen, da ist so viel bei rumgekommen und der Theologie wieder so viel interpretiert. Aber ich denke, dass diese Illustration, diese bildliche Sprache sehr, sehr einfach und sehr simpel zu verstehen ist, wenn wir verstehen, was die Aufgabe von so einem Landmann ist. Also, ich war noch nie ein Landmann, also ein Farmer. Ich weiß nicht, ob jemand von euch damit zu tun hatte. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, Stefan, habt ihr was zu tun gehabt? Kann er damit Ackerbau? Ja, vielleicht auch noch einige andere. Wir haben hier einige Bauern. Ehrlich gesagt, da sieht man nicht so viel von ihnen, außer dass wir die Milch von ihnen holen. Sonst weiß man nicht viel, zumindest ich weiß nicht viel über den Ackerbau. Aber ich habe ein bisschen eingelesen und herausgefunden, dass hier jeder Jude, wenn er diese Illustration hört oder gelesen hat, für ihn klar war. Er hatte sofort ein Bild vor Augen, er wusste sofort Bescheid. Er wusste sofort damit anzufangen, was ist ein Frühregen, was ist ein Spätregen. Klar ist, worauf Jakobus hinaus möchte, die Aufgabe des Landmanns ist, erst einmal zu sehen. Aber dann kann er nichts mehr tun, dann muss er warten. Worauf wartet er? Er wartet auf den Regen. Ist der Regen irgendetwas, was er beeinflussen kann? Nein. Die einzige Aufgabe, die ein Landmann verrichten kann, ist zu sehen und dann abzuwarten. Und dann sehen wir, dass dieser Landmann völlig abhängig ist. Und das weiß jeder Bauer, wie abhängig er ist von der Natur. Aber nicht jeder Bauer weiß, dass die Natur von Gott gelenkt wird. Dieser Bauer wusste, dass er abhängig ist vom Frühregen damit die Saat erst überhaupt einmal aufgeht, damit der Boden weich ist, aufnahmefähig. Und er war abhängig vom Spätregen, damit er ernten konnte. Also der Landmann konnte nur hoffen und vertrauen, dass der Regen kam. In der Zwischenzeit wartete er dann. Der Landmann wusste, dass alles von Gott abhängig war. Und deshalb war die Frucht für ihn auch kostbar. Wir lesen in diesem Abschnitt, er wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Wir spüren das heute nicht so, wenn es vielleicht mal finanziell ein bisschen karger aussieht. Wir haben immer noch genug zu essen. Aber zur damaligen Zeit, vielleicht könnt ihr euch nur erinnern, wir waren im Bibeldorf und ich habe extra diese Frage gestellt. Man hat uns erzählt, dass Bauern, die damals abhängig waren vom Weizen, es konnte sein, dass sie bis zur Ernte vielleicht 3, 2, 4 Wochen nichts mehr zu essen hat. Heute hat man viel mehr Möglichkeiten. Heute wird mit großen Landmaschinen geerntet. Es wird mit Maschinen gesät. Man kann viel, viel mehr Land bewirtschaften als früher. Damals hat man alles von der Hand gemacht oder mit der Hand gemacht. Umso köstlicher war die Frucht für den Farmer, für den Landmann, der erst einmal gesät hatte und dann gewartet hat. Weil er ganz genau wusste, dass seine Existenz abhängig ist von der köstlichen Frucht. Wir haben die gleiche Aufgabe. Wir müssen warten, so wie der Landmann. Wir müssen geduldig auf den Lohn warten. Das ist das, was die Illustration sagen möchte. Wartet geduldig auf euren Lohn, wenn der Herr wiederkommen wird. Die zweite Anwendung, stärke dich. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung die Geschwister waren, an die Jakobus schreibt. Es kann sein, dass sie eine lange Zeit unterdrückt wurden. Also wenn wir in die Geschichte reinschauen, in die Christenheit oder seit Entstehung der Gemeinde, wissen wir, dass die Gemeinde circa 300 Jahre bis Konstantin, der das Christentum ausgerufen hat zur Staatsreligion oder der den Christen Freiheit gegeben hat, wissen wir, dass ungefähr 300 Jahre fast durchgehend Christen verfolgt wurden. Das heißt, ihr Gemeindehaus war nicht über, sondern unter der Erde in den Katakomben. Das war ihr Leben. Generationen von Generationen sind aufgewachsen, sie haben nie Freiheit erlebt im Glauben. Es kann sein, dass es diesen Geschwistern, die hier im Ausland waren, ähnlich ergangen ist, dass sie lange Zeit unterdrückt wurden und einige, wir können daraus schließen, haben sogar gesehen, wie andere Gläubige umgebracht wurden, wie sie verfolgt wurden. Wir können uns gut vorstellen, dass der eine oder der andere irgendwann mutlos wurde, dass er aufgeben wollte, dass er gesagt hat, ich kann mir das nicht mehr anschauen, das geht einfach nicht mehr. Sie hatten keine Geduld mehr. Und Jakobus schreibt ihnen, wie sie geduldig sein sollen. Er sagt ihnen nämlich, stärkt eure Herzen. Das ist das einzige Mittel, womit wir in solchen Situationen, und es muss nicht unbedingt Verfolgung sein, es können auch Nachbarn sein, es können auch Arbeitskollegen sein, es können auch Klassenkameraden sein, die einen immer wieder anecken, wie wir in diesen Situationen trotzdem geduldig sind und sein können. Stärkt eure Herzen. Man kann es sich schwer vorstellen, wie jemand sich selbst stärken soll. Ja, also wenn ich im Herzen mutlos bin, dann ist es sehr schwer für mich selbst, sich zu stärken. Aber Jakobus sagt nicht, dass wir es selber tun müssen. Stärkt euch. Kann auch sein, nimm. Es liegt da. Du kannst dich bedienen. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 3 bis 5, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Hier haben wir gelesen, der euch stärken wird. Paulus sagt in 2. Timotheus 4,17, der Herr aber stand mir bei und er stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. Wer hat Paulus gestärkt? Die Antwort ist ganz einfach. Gott hat es getan. Warum? Weil Paulus unter der Führung des Geistes lebte. Paulus tat das, wozu er berufen war. Er tat nichts anderes. Er lief nicht weg, wie Jonas tat. Sondern er tat, was sein Auftrag war. Und in diesem seinen Auftrag wurde er mutlos. Warum? Weil er ein Mensch war. Aber Gott, der ihn beauftragt hatte, hat für ihn die Ressourcen bereitgelegt. Er hat gesagt, Paulus, hier, bedien dich. Nimm, damit du gestärkt wirst. In Römer Kapitel 5, Vers 3 bis 5 lesen wir, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn, jetzt kommt's, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat. Die Frage, die du stellen kannst, habe ich den Heiligen Geist? Das ist eine sehr wichtige Frage, die sehr oft unter den Tisch fallen gelassen wird. Es ist ganz einfach. Wenn du den Geist Gottes nicht hast, kannst du auch nicht gestärkt werden. Wenn du den Geist Gottes nicht hast, nennst du dich vielleicht Christ, du bist es aber nicht. Und das ist der größte Selbstbetrug, den Menschen erfahren können, wenn sie von sich glauben oder sogar überzeugt sind, Gläubige zu sein, nichts anderes als Mitläufer sind und sich wundern, warum es in ihrem Leben keine Frucht gibt. Du kannst gut erzogen sein, du kannst christlich sozialisiert sein, du kannst in einem guten und gesunden Umfeld aufgewachsen sein, aber das spricht noch lange nicht dafür, dass du auch tatsächlich ein Gläubiger bist. Denn Gläubige können auch Geduld lernen. Denken wir an Galater 5, 22, wo es um die Frucht des Geistes geht und ein Element von der Frucht des Geistes ist die Geduld. Das heißt, sie entspringt nur da, wo der Geist Gottes ist. Anders kann es nicht möglich sein. Das heißt, diese Bibelstellen drücken alle ganz klar aus, dass wir in Bedrängnis, wenn wir mutlos werden, von Gott gestärkt werden, um standhaft zu bleiben. Und das geschieht allein durch das Wort Gottes. Geduld ist keine passive Haltung, so wie es vielleicht einige denken, oh, der wartet schon wieder. Gibt so viel zu tun, der wartet schon wieder. Sondern was ist Geduld im biblischen Sinne? Es ist eine innere Stärke, geduldig zu sein. Cool ist es nicht, eine coole Käppchen zu haben oder mal einen lockeren Spruch loszulassen oder mal einen Witz in die Runde zu werfen. Was wirklich cool ist, wenn du in Bedrängnis trotzdem noch standhaft bleiben kannst. Denn das strahlt eine innere Stärke aus, die nur vom Geist Gottes kommen kann. 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt uns, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die dritte Anwendung, seufzt nicht gegen andere. Oh, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Im Vers 9 sagt Jakobus, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Das Wort seufzen meint hier, du sollst nicht oder nichts gegen deinen Nächsten sagen, du sollst nicht gegen ihn murren. Wir müssen nicht unbedingt laut werden, wir müssen nicht unbedingt etwas laut sagen, sodass der andere es hört. Aber wir können in unserem Herzen gegen den anderen murren, murren, murren und murren. Und Jakobus sagt, du sollst nicht, wenn du auf die Wiederkunft des Herrn wartest, gegen den anderen seufzen. Das ist nicht dein Job. Und dabei ist es auch egal, ob es ein Ungläubiger oder ein Gläubiger ist. Manchmal sind wir so geistlich und sagen, naja, mit einem Ungläubigen kann man auch ein bisschen anders umgehen als mit einem Gläubigen. Aber die Schrift macht diese Differenzierung nirgendwo. Klar wird, du sollst gegen keinen, sondern du sollst den Frieden suchen mit jedermann. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Das sagt Jakobus im 4. Kapitel. Das ist eigentlich das Thema, was er noch einmal erwähnt, das er schon behandelt hat. Im 4. Kapitel, Vers 11 bis 12. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Noch einmal, es ist möglich, dass Christen unter dem Druck der Verfolgung frustriert sind. Also, dass sie den Druck nicht standhalten können. Und dass sie den Mut verlieren. Und dass sie, würden sagen, am liebsten das Handtuch schmeißen würden. Es ist schwer, vielleicht nachzuvollziehen und sagen, ja, wir kennen solche Leute. Wir erleben keine Verfolgung momentan. Und trotzdem können wir sagen, wir kennen Menschen, jeden Tag vielleicht sogar erleben wir sie, die frustriert sind. Warum auch immer. Es können unterschiedliche Gründe sein, aber wir wissen, dass solche Menschen keine guten oder keine angenehmen Gesellen sind. Warum? Sie verbreiten eine schlechte Atmosphäre. Ist klar. Das wirkt sich auf das Umfeld aus, früher oder später. Und wenn du ein schlechter Geselle bist, weil du frustriert bist und in deinem Herzen gegen andere murrst, dann verbreitest du definitiv nicht das Licht, das von einem Christen erwartet wird, sondern du verbreitest eine schlechte Atmosphäre. Und es kann sein, dass Jakobus solche Leute meint, die in ihrem Umfeld aufgrund der Situation, weil sie bedrängt verfolgt werden, frustriert sind und eine schlechte Atmosphäre verbreiten. Was tun wir meist in solchen Situationen? Erst recht, wenn wir darauf angesprochen werden. Wir suchen dann immer die Schuld beim Nächsten. Wo kann der Schuldige oder die Schuld sein? Und dann ist der schuld und dann ist der schuld und die Umstände sind schuld. Und es kann alles Mögliche sein. Lass uns in 1. Korinther 3, 13 bis 14 nachschauen. Da steht, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Wir stellen uns ja schon die Frage, warum Jakobus sagt, pass auf, murre nicht gegen den Nächsten, weil der Richter vor der Tür steht oder denn der Richter steht vor der Tür. Die Schrift sagt uns an einer Stelle, dass jeder Mensch auf dieser Erde eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen wird. Ob gläubig oder ungläubig, spielt überhaupt keine Rolle. Vor dem Richterstuhl Christi werden wir alle stehen. Warum? Um unseren Lohn zu erhalten. Und wenn wir in Korinther lesen, Korinther Kapitel 3, da geht es darum, dass der eine baut mit Gold, der andere baut mit Silber, der andere baut mit Holz. Und es kann sein, worauf du gebaut hast, dass es durch Feuer gehen wird und davon bleibt nichts mehr übrig. Steht geschrieben, deine Seele, sie wird gerettet, aber einen Lohn wirst du nicht bekommen. Und wer möchte von uns nicht einen Lohn empfangen? Ich meine, kennen ja alle so in der Schule das Sportfest und dann werden auch immer mal die Urkunden verteilt. Und das ist nicht immer angenehm, ne, wenn so die ersten, zweiten, dritten belohnt werden und man bildet so das Schlusslicht da hinten irgendwo. Aber wenn wir vor dem Richterthron Christi stehen werden, dann wird es genauso aussehen. Und Jakobus warnt hier, murrt nicht gegeneinander, damit ihr euren gerechten Lohn empfangt. Die vierte Anwendung, schau dir die Diener des Herrn an. Und es ist gut, dass wir heute Literatur haben, wo wir auch von Menschen lesen können, so wie ich auch gerade berichtet habe, die hingehen und in Leid geduldig sind um des Namens Christi willen. Jakobus lenkt unsere Gedanken oder unsere Blicke hier auf die Propheten, denn er sagt, meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Wer waren die Propheten? Propheten waren Menschen, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Jakobus hebt es hier extra hervor und er sagt, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Also sie haben nichts gesprochen, was von ihnen selbst kam, sondern sie haben immer nur gehört, was der Herr ihnen zu sagen hat. Sie sind immer nur dahin gegangen, wo der Herr sie hingeführt hat und sie haben immer nur davon gesprochen, wovon sie zu den Menschen sprechen sollten. Sie haben ihnen gesagt, wer Gott ist. Sie haben ihnen gesagt, wer der Mensch ist. Und sie haben ihnen gesagt, was Gott möchte. Und das ist heute nicht anders. Wenn wir heute auf der Kanzel stehen, um das Wort Gottes weiter zu sagen, dann geht es nicht um uns oder das, was wir sagen wollen, sondern es geht darum, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist entscheidend. Entscheidend ist, was Gott uns zu sagen hat. Alles andere hat keinen Nutzen. Es gibt im Alten Testament, da können wir das unterscheiden oder differenzieren, gibt es zwei Arten von Propheten. Das ist sehr interessant. Diese Propheten stehen sie immer gegenüber. Also es gibt einmal die beruflichen Propheten und es gibt einmal die berufenen Propheten. Das Wort ist sehr ähnlich, aber es ist ein riesengroßer Unterschied. Oft haben sich Könige damals Propheten an den Hof geholt, die immer zu ihren Gunsten gesprochen haben. Und wir sehen auch hier schon, diese Propheten sollten immer das sagen, was der König hören wollte. Heute ist es nicht anders. Heute gehen viele Menschen dahin und hören sich das an, was sie hören wollen. Und es gab aber die andere Gruppe von Propheten, die waren nicht so beliebt. Das waren die Berufenen. Sie waren auch nicht von Menschen berufen, sondern sie wurden von Gott berufen. Und denken an Jona, der in die Stadt ging. Was sollte er sagen? Er sollte das sagen, was er gar nicht sagen wollte. Aber es kam von Gott und er musste es sagen. Was sagt er ihnen? Das Gericht Gottes wird kommen. Und das ist eine sehr unangenehme Botschaft, wenn wir hören, dass das Gericht Gottes kommt. Aber das Gute ist, und es ist heilsam, wir müssen es hören. Wir müssen daran erinnert werden, dass der Herr wiederkommt. Wir müssen daran erinnert werden, dass der Richter vor der Tür steht. Damit wir immer und immer wieder uns daran erinnern, was der Herr eigentlich von uns haben möchte. Oft wurden diese Propheten verfolgt, sie wurden geschlagen, sie wurden ins Gefängnis gesteckt. Man hat mit ihnen alles Erdenkliche getrieben. Warum? Weil sie das gesagt haben, was den Menschen überhaupt nicht gefallen hat. Sie sind für uns heute ein Beispiel, ich würde sagen, von Langmut, von Geduld und Verfolgung und Bedrängnis. Denken wir an Mose, der immer wieder vom Volk bedrängt wurde. Was wissen wir über ihn? Dennoch war er demütig und langmütig. Und er bittete sogar bei Gott für das Volk. Wir würden wahrscheinlich schon längst gesagt haben, sieh zu, wie er klarkommt. Aber von Mose können wir lernen, dass er trotz der Anfeindung des Volkes immer noch für sie einstand. Sehr bemerkenswert. Erinnern wir uns an David, der von Saul verfolgt wurde und als er die Möglichkeit hatte, Saul das Leben zu nehmen, sagt er nein, das ist ein Geweihter des Herrn. Er hätte es tun können. Aber er achtete Gott und er achtete den Nächsten. Denken wir an Elia, der unter dem Volk Israel lebte und vom gottlosen König oder von der Königin Isabel verfolgt wurde und trotzdem das Wort Gottes treu verkündigt hat. Und es gibt viele andere Beispiele, Hebräer Kapitel 11 zum Beispiel, von denen wir lernen können, die wir einfach mal uns anschauen können, um zu lernen, wie haben sie gelebt, was haben sie getan, welche Prioritäten haben sie im Leben gesetzt. Und das ist entscheidend für uns heute. Wir haben heute so ein riesiges Angebot, wo es wirklich schwer ist, die richtigen Prioritäten zu setzen. So ein Einfluss, der uns jeden Tag ablenkt und uns auf irgendwelche anderen Gedanken bringen möchte. Ihr könnt euch selbst mal prüfen. Setzt euch mal hin und versucht einfach mal, 3 Sätze zu schreiben. Und ihr werdet merken, dass bei diesen 3 Sätzen euch mindestens 20 andere Gedanken oder Ideen kommen werden, was ihr noch tun könnt, was ihr noch zu erledigen habt. Und ihr werdet merken, wie schwer es ist, klare Gedanken zu fassen. Es ist schwer, heute zu hören, was Gott zu sagen hat, weil es so viele andere Stimmen gibt. Die Propheten sind für uns ein Beispiel dafür, dass sie immer gehört haben, was Gott sagte, um danach zu leben und es den anderen zu sagen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Gottes Wort zu hören, es in unserem Leben anzuwenden und es anderen weiterzusagen. Ich muss immer an meine Großmutter denken, die für mich auch ein Vorbild ist. Und vielleicht gibt es auch in deinem Umfeld Menschen, von denen du lernen kannst. Sie hat ein sehr, sehr schweres Leben, sehr viele schwierige Umstände in ihrem Leben. Ich möchte jetzt nicht auf Details eingehen, aber sie ist für mich ein großes Vorbild, von der ich lernen kann, dass sie immer treu im Gebet war, treu im Wort Gottes war. Und hier sehen wir, um nochmal darauf zurückzukommen, was Jakobus sagt, stärkt eure Herzen. Ich habe gemerkt, als Außenstehender, dass sie ihren Trost, ihre Hoffnung, ihre Stärke, um den Alltag zu bestreiten, immer im Wort Gottes gefunden hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu ihr reingekommen bin, und wenn es nicht gerade die Mittagszeit war, dass ich nicht gesehen habe, wie sie über der aufgeschlagenen Bibel saß und gelesen hat. Ich kann mich daran nicht erinnern. Lass uns von dem größten Vorbild lernen, Jesus Christus. Der Hebräerbrief ruft uns auf, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf die, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich möchte zur fünften und letzten Anwendung kommen. Lernen von der Ausdauer Hiobs. Wenn wir die Geschichte Hiobs lesen, haben wir nicht sonderlich Schwierigkeiten, die Geschichte zu verstehen. Warum? Weil wir wissen, das, was Hiob nicht wusste. Also für uns ist es ein vollständiges Bild. Dieses Bild, das wir haben, wenn wir Hiob lesen, hatte Hiob zu seiner Zeit gar nicht. Es ist für uns völlig ungewöhnlich, Hiob zu lesen, ohne zu wissen, dass Gott vorher mit Satan einen Dialog hatte und mit ihm übereingekommen ist, dass er ihm alles nehmen darf, aber seine Seele nicht antasten darf. Für uns ist es so, das gehört dazu. Aber Hiob wusste das nicht. Jakobus sagt im Vers 10, das ist der Vers, den wir auch heute betrachten in dem Abschnitt, siehe, wir preisen glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wir wissen, dass Satan zu Hiob ging. Er nahm seine Familie weg, er nahm sein Reichtum weg, er nahm sein ganzes Land weg. Und zu guter Letzt hat er ihm auch noch eine Krankheit auferlegt oder ihm die Gesundheit genommen. Und zu allem Übel musste dann Hiob auch noch sich das Geschwätz von seinen Freunden anhören. Also eigentlich ein absoluter Verlust, eine totale Katastrophe. Aber Hiob in diesem ganzen Elend, also ein anderes Wort kann ich dafür nicht finden, es ist einfach, Elend ist noch zu schwach ausgedrückt, in diesem ganzen Elend sagt Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wir müssen die Frage stellen, welche Rolle spielte Gott hier? Klar, wir wissen, er hat mit Satan gesprochen, Satan kam zu ihm, er hat es ihm erlaubt, er hat gesagt, ja, aber die Seele nicht. Aber Jakobus sagt, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und das sagt er im Zusammenhang, als er Hiob erwähnt. Ja, viel Erbarmen sehen wir da ja nicht. Ich meine, wenn dir alles genommen wird, also das Wenige, was wir haben, das wird uns genommen. Also ich würde mich jetzt nicht mit Hiob vergleichen, also sein ganzer Reichtum. Aber dann auch noch die Gesundheit. Und dann auch noch die besten Freunde, die so einen Unsinn erzählen. Also das heißt, völlig isoliert von allem, fristet Hiob dahin. Ich weiß nicht, ob man das Erbarmen nennen kann. Aber wir wollen auf das Ende Hiob sehen. Und werden auch feststellen, auf welche wunderbare Art und Weise Gott eine Rolle spielt im Leben Hiobs. Erstens, wir sehen, dass am Ende Hiob wieder gesund wird. Wir sehen, dass er nicht nur sein Reichtum zurückkriegt, sondern vielfältig sein Reichtum zurückkriegt. Das Zweite ist, und ich denke, das ist der tiefer liegende Gedanke, den Jakobus hier hervorheben möchte, indem er sagt, dass Gott barmherzig und reich an Güte ist. Das ist der Gedanke, dass am Ende des Leidens Hiob Gott erkannt hat. Wir lesen, Hiob sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mir schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ja, Hiob hat alles wieder zurückbekommen. Aber den inneren geistlichen Aspekt hat für ihn viel mehr gezählt, als all das, was Gott ihm gegeben hat. Er hat Gott gesehen. Er hat erkannt, wer Gott ist. Er hat Gott schätzen gelernt, weil er wusste plötzlich, ich kenne Gott nicht nur vom Hören, sondern er ist Realität in meinem Leben geworden. Und das ist das, was wir brauchen oft. Wir kennen über Gott viel. Wir kennen sogar die Bibel meistens sehr gut. Aber inwieweit können wir Gott persönlich? Das ist eigentlich die Beziehung, die einen Christen zu seinem Herrn ausmacht, zu einem Knecht und seinem Herrn. Ist die innere, tiefe Beziehung zu Gott. Das ist das, was echtes Christsein ausmacht. Vielleicht hast du dir mal die Frage gestellt, warum Gott in deinem Leben das eine oder das andere zulässt. Schwer erziehbare Nachbarn oder auch Kinder. Ich kann mich eine Zeit lang erinnern an Arbeitskollegen, die nicht immer gemütlich waren, die einen schon ordentlich angeeckt haben oder Klassenkameraden. Vielleicht Eheprobleme, Familienprobleme, Verwandtschaftsprobleme. Es ist alles möglich. Nur stellst du dir die Frage, warum tut Gott das? Warum lässt er das Leid in meinem Leben zu? Ich denke, dass Paulus uns im Römerbrief eine Antwort geben kann. Im 8. Kapitel des Römerbriefs, Kapitel 8, Vers 22 bis 25. Denn wir wissen, sagt Paulus, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit ihnen wehen liegt. Das wissen wir. Schauen wir hinaus. Alles ächzt unter der Sünde. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Die Antwort von Paulus ist hier ganz einfach. Gott lässt Leid, er lässt Schwierigkeiten zu. Gott schickt Verfolgung, damit wir lernen auszuharren, damit wir lernen geduldig zu sein, damit wir lernen lange Zeit geduldig zu sein. Aber vor allen Dingen, und das ist das, was wir von Hiob lernen können, damit wir lernen, Gott näher zu kommen. Ich finde eine Aussage eines Bibellehrers sehr, sehr prägend. Viele Christen wissen nicht, dass der Himmel uns viel näher ist als das Leid. Vielleicht erlebst du gerade Bedrängnis durch Nachbarn, Kollegen, wie gerade erwähnt. Es kann alles möglich sein. Aber erinnere dich daran, dass Gott dich durch seinen Geist stärken wird. Erinnere dich daran, dass er eine lebendige Hoffnung hat, die uns auf die Wiederkunft des Herrn warten lässt. Erinnere dich daran, dass Gott alles in deinem Leben zum Besten dienen lässt. Und erinnere dich daran, dass Gott niemals mehr auflegt, als dass du tragen kannst. Aber Jakobus warnt uns auch vor dem Richter. Und er sagt, denke daran, dass der Richter vor der Tür steht. Denke daran, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Denke daran, dass dadurch der Name Gottes, der Name Jesu Christi, verlästert werden kann und du ein schlechtes Gewissen bekommst. Denke daran, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen werden und unseren gerechten Lohn empfangen werden. Lass uns beten. Amen. Ich schlage vor, dass jeder beten kann, der möchte, und ich werde abschließend beten.